Ein Spoiler, vom Englischen to spoil, was so viel bedeutet wie verderben, ist eine Information, die wesentliche Handlungselemente eines belletristischen Werks, eines Films, eines Videospiels, Hörbuchs oder Sportereignisses oder eben Folgen einer Fernsehserie zusammenfasst und dadurch dazu geneigt ist, den Genuss am vollständigen Werk bzw. der darin enthaltenen Spannung zu verderben. Wer beispielsweise in einem Krimi bereits zu Beginn den Namen des Täters kennt, wird einen solchen Roman oder Film möglicherweise nur mit eingeschränktem Genuss konsumieren. So werden beispielsweise, und das finde ich sehr lustig, die Besucher des Theaterstücks Die Mausefalle von Agatha Christie im Londoner St. Martin's Theatre seit 1952 gebeten, den Mörder nicht an die nächsten Besucher zu verraten. Das sagt Wikipedia. Was Spoilern aber wirklich heißt, das zeigen wir dir in unserer heutigen Folge. Und damit herzlich willkommen bei Geschissen geschmissen. Servus Thomas.
Servus Christian. Sehr cool, dass wir uns wieder mal zusammentreffen.
Ja.
So ein gemütliches Monat wieder verstreichen lassen.
Es geht so schnell dahin, die Zeit.
Ja, eh. Ja, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich habe mir immer wieder so in diesen ganzen Streaming-Portalen suche ich mir immer wieder so fürs Einschlafen quasi so Krimiserien, weil das mag ich ganz gern. Und was halt der große Vorteil von diesen Streaming-Geschichten ist, ist, dass man die halt jetzt da zum ersten Mal von vorn bis hinten schauen kann und dann, wenn man dranbleibt und sie haben wirklich taugt, hat das Ende mal siegt. Mhm. Und so geschehen jetzt mit Monk zum ersten Mal das Ende gesehen. Und da habe ich mir gedacht, wäre doch einmal ganz cool, wenn man so ein paar Serien, die der ein oder andere kennt, weil man sie ja im Fernsehen gesehen hat oder so, aber halt wahrscheinlich nie das Ende, weil also die seltensten bleiben wirklich beim linearen Fernsehen bis zum Schluss dann dran.
Ja, das stimmt.
Sondern irgendwann einmal schaust dann halt einfach nicht mehr und verlierst den Faden und dann war's das. Und ja, und somit hätte ich mir gedacht, gehen wir halt einfach ein paar Serien durch und spoilern einfach einmal knallhartes Ende.
Aber richtig.
Ohne Rücksicht auf Verluste.
Ich bin ja ein bisschen traurig, weil ja Supernatural auch vorkommt.
Ja.
Und da fallen mir doch nur ganze zwei Staffeln, glaube ich.
Ja. Ich meine, ich werde es da wahrscheinlich nicht so ins Detail erklären können, dass, also du wirst du genug Sehenswertes in den zwei Staffeln haben, weil die letzten Staffeln von Supernatural, muss man schon sagen, werden sehr chaotisch.
Okay.
Ja, wer beginnt?
Fang du an.
Gut. Ja, wenn wir schon von Supernatural geredet haben, dann gehen wir gleich mal ins Volle, oder? Gehen
ja, dann habe ich es hinter mir.
Dann haben wir es hinter uns.
Das ist super.
Passt. Ja, wie schon erwähnt, wird es gegen Ende der Serie relativ viel. Man muss schon viele Charaktere kennen, weil die alle wieder vorkommen und von den Toten wieder belebt und alles Mögliche werden. Das Wichtigste ist das, dass zum Schluss der Chuck, also der Gott, quasi Dean und Sam seinen großartigen Plan mit seht, was an seine Spielfiguren und so weiter offenbart. Und er macht halt einfach, was ihm gerade taugt, weil er seine Geschichten erzählt und er hätte halt gerne eine spannende Geschichte und so weiter. Und das ist eigentlich sein Beweggrund, warum das Ganze mit den Dämonen und so weiter auf der Erde so abgeht. Und das finden die zwar irgendwie nicht so geil und sagen, das kann er sich echt irgendwo hinstecken. Und dann wird der Chuck ein bisschen wütend und lässt am Ende der vorletzten Staffel alle möglichen Zombies, Seelen, Dämonen, whatever auf die Welt los. Und es geht eigentlich ziemlich apokalyptisch zu. Mhm. Und ja, es geht dann eine ganze Staffel lang halt hin und her, wie können wir den Chuck besiegen und so weiter und so fort. Mit der Amara tun sie sich zusammen, die Leere kommt wieder vor. Also wirklich die ganzen bösen Endgegner, sage ich jetzt einmal, der jeweiligen Staffeln haben wieder ein bisschen was zu tun darin. Und ja, um das Ganze ein bisschen auf den Punkt zu bringen, der Chuck, sie schaffen es, dass der Chuck seine Kräfte verliert und den kennst vielleicht auch, den Sohn vom Lucifer, den hast du glaube ich schon gesehen, oder?
Ja.
Genau, der übernimmt dann quasi die Fähigkeiten vom Gott und sagt, er wird nicht so gaga wie der Chuck das Ganze machen und verschwindet dann quasi mit dem Castiel im Himmel. Mhm. Und die letzte Folge ist dann eigentlich so, dass Jahre später nach dem Ganzen Sam und Dean nur immer Monster jagen und bei einem ganz normalen 0815 Fall, sage ich jetzt einmal, gegen Vampire kämpfen müssen. Und ja, wie sie es ja immer schon gesagt haben, sie werden wahrscheinlich ganz normal auf der Jagd sterben. Und so ist es dann auch gekommen, der Dean wird von einem Vampir mit einem rostigen Nagel verletzt und er liegt an seinen Wunden. Das ist dann sehr sentimental, das Ganze. Und dann gibt es wieder einen Zeitsprung, der Sam führt dann ein ganz normales Leben, hat dem Ganzen den Rücken zugekehrt, hat Familie, wird wirklich alt und man sieht ihm dann am Totenbett quasi einfach seinen Frieden finden und er fährt dann auch in den Himmel und dort wartet dann der Dean schon mit dem Impala und sie fahren dann halt einfach gemeinsam so die Straßen runter. Sie treffen dann auch nochmal auf den Bobby, der oben im Himmel ist und sie sehen, dass dass Lucifers Sohn und der Castiel das Ganze wirklich so gemacht haben, wie sie es gesagt haben. Also sie machen einen schönen Himmel und nicht mit Tod und Verderben.
Okay. Puh, das ist aber, also du hast völlig recht, das klingt sehr viel, muss man
ja,
sagen,
was da so abgeht. Ja, es passiert da wirklich in der letzten Staffel, ich habe jetzt ganz viel, wirklich, das war jetzt komplett überbrochen, es passiert wirklich so viel und mit 100.000 Artefakten, die sie finden und versuchen, Gott wieder irgendwas zu machen. Mhm. Es ist sehr verwirrend zum Schluss, finde ich. Aber ich habe das Ende, also wirklich die letzte Folge, sehr schön umgesetzt gefunden. Mhm.
Da bin ich schon sehr gespannt. Mhm. Also ich meine, gut, das Wesentlichste weiß man jetzt, ja, gell, also die Sache mit dem, dass beide sterben am Ende und dann im Himmel sind und cool. Aber was ich finde, ist, dass das ein sehr passendes Ende ist.
Ich finde auch, also es ist natürlich, man hätte sagen können, ja, sie leben beide glücklich und zufrieden bis an, ja, aber das hätte irgendwie nicht dazu passt. Ich habe super gefunden, dass der Sam eben sein Wunsch, den er immer gehabt hat, er wollte ja nie in dieses Familienbusiness quasi einsteigen. Er wollte ja immer eine Familie haben und so weiter, das zieht sich immer wieder durch die Staffel durch. Dass er das am Ende des Tages dann wirklich geschafft hat, dass der Dean aber auf der anderen Seite dann auch quasi seinen Frieden gefunden hat und er hat ja nicht viel was anderes gehabt und es hat ihm ja an nichts anderes was gegeben, also er wollte ja bei der Jagd quasi draufgehen und ja, ich finde, das war wirklich ein cooles Ende. Mir hat super gefreut, dass man Bobby zum Schluss nochmal gesehen hat. Der hat dann im Himmel so eine Bar und so weiter.
Cool.
Das ist richtig das cool. Also war zwar vielleicht ein bisschen ein kitschig romantisches Ende, aber es war schön. Also es hat mir wirklich gut gefallen und für das, dass man, ich glaube, das waren jetzt 15 Staffeln oder so, also wirklich lange, lange Zeit, hat es gepasst, finde ich.
Ja, und vor allem muss man sagen, es ist bei so einer Serie ja auch nicht allzu selbstverständlich, dass es wirklich so ein Ende gibt, das dann auch tatsächlich ein Ende ist, weil sie ja ganz viele immer diese Hintertür offen halten. Da könnte man, ich meine, gut, man kann da jetzt natürlich auch noch die Himmelsgeschichte weitererzählen oder was auch immer, aber es wird dann halt eine andere Serie, gell? Also es ist dann halt nicht mehr das Gleiche, wie es vorher gewesen ist. Und so ist es ein Ende, wo jetzt keiner glauben muss, ja, aber da kommt sicher noch eine 16. Staffel oder was auch immer. Und na, es klingt sehr cool, muss ich sagen.
Gefällt mir. Ja, also ich finde auch, es ist super, dass sie es abgeschlossen haben, dass da wirklich keine, weiß Gott, wie Sachen offen geblieben sind. Und angeblich wollen ja, wie der Schauspieler vom Sam hat zumindest einmal die Idee gehabt, dass man ein Spin-off machen könnte. Davor irgendwie, so ein bisschen die Jahre von seinem Vater, glaube ich, oder so dazu. Aber es haben sie dann eigentlich alle, glaube ich, ziemlich dagegen entschieden und ich glaube, das wird dann nicht mehr passieren.
Ja, also ich bin immer sehr zwiegespalten, weil ich grundsätzlich, wenn ich Serien habe, die ich wirklich gern mag und die dann auch wirklich gut sind, weil man, es gibt ja auch viele, die dann ab der dritten Staffel so schlecht werden, dass man sich denkt, hoffentlich gibt es dann nicht nur eine. Aber bei der Serie ist halt so, da kann es dann ruhig noch weitergehen. aber es ist, bevor es zu irgendeinem völligen Schwachsinn verendet, wo man sich dann nur geniert am Ende, ist es gescheiter, es gibt eine schöne finale Staffel, eine schöne finale Folge und dann ist vorbei, weil ja, alles andere ist immer sehr mühsam und es gibt ja genug Beispiele, wo sie dann Serien einfach nur dahin ziehen, nur damit sie noch eine machen und noch eine und noch eine. Also ja, da bin ich sehr begeistert, dass die das so gemacht haben, wobei man sagen muss, 15 Staffeln sind eh, ne? Reichlich. Ja,
also wie gesagt, das waren schöne 15, 16, 17 Jahre, glaube ich, die Serie uns alle begleitet hat und ja. Na, ich glaube auch, das ist gut so, wie es geendet hat.
Sehr cool. Ja, ich habe mich ja bei meinen Serien eher auf ein bisschen ältere Serien konzentriert. Und mit der ältesten von denen fange ich gleich an, und zwar Unsere kleine Farm. Kannst du dich noch erinnern an Unsere kleine Farm, Thomas?
Nein, gar nicht. Also,
gar nicht?
Ich kenne den Namen, aber ich kann nichts zu dieser Serie sagen.
Ich werde es da mal borgen, muss da anschauen. Kultserie natürlich.
Ja.
Michael Landon, Familie Ingalls, Walnut Grove und so weiter. Und was ich vorher erzählen muss, weil das ist wirklich lustig und halt so eine total untypische Sache für heutzutage, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, vor allem in Zeiten, wo Serien mehr oder weniger quasi alle Staffeln online sind und du da anschauen kannst, was du willst. Da war es so, dass bei Unsere kleine Farm, das hat im November 1974 in Amerika angefangen und hat insgesamt 210 Episoden gegeben. Und 1983 hat sich dann die ARD überlegt, dass sie das in Deutschland zwar sagen möchten, aber, und jetzt kommt das Lustige, die haben dann in Wirklichkeit nur einen ausgewählten Teil, also irgendwelche Episoden der einzelnen Staffeln gezeigt und immer am Sonntag am Nachmittag. Also du hast nicht die ganze Serie gesehen oder so, sondern hast einmal die Folge gekriegt und dann die und dann die. Und ja, das haben sie bis 1985 so gemacht, dass du halt einfach irgendwas
Zufallsfaktor
dann gesehen hast.
Irgendwelche. Ja. Das ist cool.
Das ist lustig.
Also, damit du mir ein bisschen abholen kannst, ja. Weil ich weiß gar nichts, um was geht's? Also ganz grob?
Ganz grob ist es so, Charles Ingalls und Familie bauen sie auf einem Stück Land ein kleines Häuschen, die kleine Farm. Die haben anfangs zwei Kinder, also die Laura und die Mary. Und die Laura Ingalls Wilder, die hat wirklich gelebt, also die hat es wirklich gegeben, die hat die Bücher geschrieben und auf der basiert die Geschichte sozusagen. Mhm. Und gehen dort in Wirklichkeit darum, dass in der damaligen Zeit halt die alle Schwierigkeiten so vom Dorf zusammenleben und Krankheiten und Ernten, die nicht funktionieren und Armut und so weiter, das halt alles zusammenkommt, dann gehen sie irgendwann in die Stadt und so und leben halt dort ein bisschen und gehen dann wieder zurück, weil das alles nicht so funktioniert. Und also wirklich eine schöne, nette Familienserie, so ein bisschen über den Wilden Westen. Und wirklich cool, angenehm zum Anschauen, lustig kann man sich ja heute noch ganz, ganz gut anschauen, weil es halt einfach so eine Serie ist, die ja sowieso in irgendeiner Zeit spielt, wo es dann jetzt keine Rolle spielt, ob du das in die 80er Jahre angeschaut hast oder heute. Und die wohnen eben quasi neben einem kleinen Örtchen und das Örtchen heißt Walnut Grove. Gegeben hat es insgesamt 10 Staffeln von dieser Serie und nicht vergessen, Thomas, es handelt sich um eine nette, liebe Familienserie, wo eigentlich am Ende des Tages immer alles gut ausgeht, gell? Und da ist es so, dass in der letzten Folge, eigentlich schon die letzten Folgen hindurch, möchte gern die Landverwertungsgesellschaft, Lassiter & Company heißt sie im Übrigen, möchte gern die Stadt übernehmen und halt haben, dass die Bewohner von Walnut Grove dann bei dieser Gesellschaft arbeiten. Der Grund dafür ist, dass die halt damals die Eisenbahn gebaut haben und dann halt auch dadurch Walnut Grove und so weiter und ja, die wollen das halt. Und die Bewohner sind damit natürlich jetzt nicht ganz einverstanden und wehren sie halt anfänglich gegen die ganze Sache, merken dann aber, dass sie keine Möglichkeiten haben und da rechtlich nichts mehr geht und denken sie dann, naja, kämpfen bringt jetzt nichts mehr und machen dann etwas, das, und ich sage jetzt einmal so, ich glaube in der Seriengeschichte und wahrscheinlich vor allen Dingen für solche Serien unglaublich ist und ich habe damals, wie ich es mir angeschaut habe, tatsächlich meinen Augen nicht trauen können. Und zwar endet die Serie mit einem tatsächlich großen Knall im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich damit, dass die Einwohner Walnut Grove in Schutt und Asche legen. Also die sprengen dort einfach alles in die Luft, voilà, und dann ist aus.
Was?
Ja.
Okay.
Unerwartet, oder?
Ja, schon. Also hat die Serie eher so einen Drama-Charakter immer schon gehabt oder war das eher Comedy? Oder?
Nein, es ist schon eher ein Drama, aber man muss halt sagen,
aber ein nettes, also
dass, aber einfach so wirklich eine nette Familiengeschichte, gell? So, die dann am Ende des Tages trotzdem immer gut ausgeht. Auch wenn jetzt einmal irgendwer stirbt oder irgendein Viech stirbt, von wo die Kinder dann traurig sind und so weiter. Am Ende ist es halt trotzdem so, dass sie alle lieb haben, der Papa Ingels in der Hütte sitzt und der Pfeifen raucht, die Kinder am Tisch sitzen mit ihm und alle glücklich und zufrieden sind. So enden halt die Folgen, also wirklich, wirklich total harmonisch, auch wenn in der Folge selber dann irgendwas Ärgeres passiert ist. Aber womit ich halt wirklich nicht gerechnet habe, ist, dass die das dann am Ende wirklich, ich hab echt gedacht, wie ich das gesehen habe das erste Mal, das kann ja nicht sein. Sprengen die wirklich diese ganze Hütte dort, alles in dieser Stadt in die Luft und die Bewohner, also Sorgen sieht man dann natürlich nicht mehr, sie gehen alle in irgendwelche anderen Städte und führen dort ihr Leben weiter. Aber ja, ein richtig, richtig arges Ende, finde ich.
Okay. Ja, das kommt wirklich unerwartet, ja.
Ja.
Das kann man machen.
Ja, kann man. Wird heute wahrscheinlich nicht mehr so passieren in solchen Serien. Das wäre so, wie wenn, ich meine, gut, das ist jetzt eher aus der Comedy-Ecken, aber wenn die von Big Bang Theory dann beschließen, dass ihr Wohnhaus in die Luft sprengen, weil der Lift immer noch nicht geht.
Ja, oder dann plötzlich rauskommt, dass der Sheldon Cooper die neue Atombombe bastelt
und
irgendwas in die Luft jagt damit. Ja, ja. Na, schräg.
Ja, finde ich.
Also, das, okay. Aber da haben sie nicht geplant oder irgendwas, dass man das wieder reaktiviert, oder?
Nein, gar nicht. Was das war dann halt so, dass der Michael Landon hat in der damaligen Zeit ja ganz viele Sachen gemacht. Er hat zuerst Bonanza gespielt, den Little Joe, also an der Söhne. Dann war ja dieses Ein Engel auf Erden. Eine Serie, die ich auch sehr gern Megan habe. Und einige der Schauspieler aus Ein Engel auf Erden haben dann halt auch bei, also Engel auf Erden war nachher, einige der Schauspieler von Unsere kleine Farm haben dann auch in Ein Engel auf Erden mitgespielt. Und der war ja sehr umtriebig, der Michael Landon, der ist dann irgendwann gestorben. Und ja, weil er so viele Projekte parallel gehabt hat, war ja da eh nie das Thema, dass man jetzt sagt, man fängt wieder mit Unsere kleine Farm an oder so. Ja, und gibt es im Streaming eigentlich überhaupt nirgends. Also man kann die ganzen Staffeln natürlich kaufen auf DVD oder eben remastered auf Blu-ray. Okay. Aber ja, ist immer noch im Fernsehen. Also wenn man den Fernseher auftrat, Kabel 1, Sat 1 Gold, dort sieht man immer noch Folgen von Unsere kleine Farben. Läuft, glaube ich, durch seit damals. Und ziemlich erfolgreiche Geschichte. Aber mit einem wirklich, also für mich zumindest damals sehr verstörenden Ende.
Ja, dann mache ich weiter.
Das wäre sinnvoll.
Gehen wir mal in eine eher lustigere Richtung.
Noch lustiger?
Noch lustiger als irgendein Dorf in die Luft sprengen.
Aha.
Und zwar das Ende von King of Queens. Ich bin ja riesengroßer King of Queens Fan.
Ja, ja.
Ich habe die Serie, glaube ich, schon gefühlt 16 Mal durchgeschaut. Und immer wieder, wenn ich einfach nicht weiß, was ich Lustiges jetzt da schauen mag und so weiter, aber die bringt mich immer wieder zum Lachen. Finde ich immer cool und spielt sich, glaube ich, auch gefühlt dauernd irgendwo auf und ab. Also irgendein Sender findest immer, ja, der Folge King of Queens zeigt.
Definitiv. Was das lustig ist, Thomas, ich muss dir da kurz unterbrechen. Lustig ist, dass die Serie in Amerika ja überhaupt nicht erfolgreich gewesen ist. Und eigentlich ja nur durch die lustige Synchronisation, was ja selten vorkommt, dass eine Synchronisation was besser macht, dann im deutschsprachigen Raum so erfolgreich geworden ist, weil die ist mit Abstand, wenn du es im Original einmal anschaust, mit Abstand nicht so lustig wie die Synchro-Fassung und weiß ich deswegen, weil ich letztes Mal so ein Doku angeschaut habe über Amerika und da ist eben das vorkommen im Sinne von Dingen, die in Amerika eigentlich so gut wie keiner kennt und da gehört halt auch King of Queens dazu.
Das ist ja arg. Nein, also das King of Queens hat mich zumindest in meiner Jugendzeit sehr
Das ist mega. Wirklich, es ist so, so es lustig.
War einfach mega cool. Und der Arthur, also der Jerry Stiller, der Vater von Ben Stiller, dann als der Vater von der Carrie, einfach genial, wirklich. Also unglaublich cool. Und ja, wie gesagt, es gibt dann, also es zieht sich ja grundsätzlich durch diese Serie nicht wirklich ein roter Faden, aber irgendwann kristallisiert es dann halt so ein bisschen aus, dass sie halt dann auch Kinder wollen. Mhm. Und das ist eigentlich auch das, darum geht es ja am Ende der Serie, dass dann in der finalen Doppelfolge das China-Syndrom, auch genannt, passieren mehrere Sachen. Einerseits will der Arthur seine Freundin, die Ava St. Clair, heiraten. Die reist dann aber ab, weil sie sich irgendwie einbildet hat, dass der Arthur homosexuell ist und das ist er halt irgendwie nicht und dann will sie ihn doch nicht heiraten.
Okay.
Ja, komisch. ja, und daraufhin, das stört den Arthur aber nicht und dann nimmt er den Spence, Mutter, zur Frau.
Was?
Ja, ja. Der eh schon immer wieder ein Auge auf ihm geworfen hat. Und ja, und Doug und Carrie streiten wie immer, aber dieses Mal ziemlich heftig.
Okay.
Weil die Carrie irgendwie so ein Apartment in Manhattan sie checkt hat, ohne dass sie irgendwas gesagt hat. Mhm. Und das ist halt ihr Traum-Apartment und so weiter. Und sie übernachtet dann auch immer wieder dort. Und ja, das hat das Ganze irgendwie einen riesen Streit verursacht. Und der Duck ist dann, fühlt sich dann so hintergangen, dass er sie sogar scheiden lassen will. Hm. Und sie haben während des Ganzen aber versucht, ein Mädchen zu adoptieren, ein chinesisches, die Ming Mei.
Natürlich.
Und ja, die Carrie kriegt dann die Nachricht, dass sie wirklich dieses Mädchen adoptieren können und dieses Kind in Beijing auf sie wartet und sie dann mit dem Flieger dorthin fliegt. Der Duck, weil sie ein Wettrennen machen wollen, weil er das Kind irgendwie früher haben will oder so, fliegt dann auch und sie kommen dann drauf, dass sie im gleichen Flieger sitzen und dann versöhnen sie sich quasi im Flieger oder sprechen es alles halt aus und so weiter und so fort. Und ja, es gibt dann einen Zeitsprung. Ein Jahr später, wie sie dann mit dem Baby halt daheim sind, geht die Tür auf und der Arthur kommt rein mit dem Gepäck in den Händen und verkündet, dass das mit der Ehe das nichts ist.
Cool. Ja,
und dann ist aus.
Sehr geil.
Na, also das ist wirklich auch ein liebes Ende, man, der Streit oder die Doppelfolge ist jetzt nicht so, also gehört jetzt nicht zu den besten Folgen der Serie, aber ich habe es einfach sehr nett gefunden, wie sie es gemacht haben. Und ja, sie war wie immer sehr lustig und zum Schluss gibt es dann halt auch wieder so eine Montage aus den neuen Staffeln und das mag ich ja immer sehr gern, wenn es dann so Rückblenden gibt, was die lustigsten Dinge waren. Und ja, also sehr, sehr nette Serie und wie gesagt, die kannst du mir immer wieder anschauen. Es ist einfach zu lustig, um nicht gesehen zu werden.
Ja, das stimmt. Das ist eine richtig, richtig coole Serie. Leider die aktuelle von ihm ja nicht so lustig, muss man sagen.
Nichts von ihm. Also sie haben ja, er und die Lea Remini haben ja versucht, dann mit diesem Kevin Can't Wait quasi das Ganze wieder aufleben zu lassen. Das hat ja gar nicht funktioniert.
Na, das ist ja gar nichts.
Und diese neue Netflix-Geschichte mit ihrem, die ist auch komplett gaga. Also ja. Das war da diesen Nesca, keine Ahnung, Stallchef da. Spielt das. Ja, ich habe ein paar Folgen geschaut, aber das
war gar nichts. Das ist, ich glaube ja tatsächlich, also natürlich kannst du jetzt schon durch deine Geschichte und durch das, was du überlegst und das Casting bis zu einem gewissen Grad eine erfolgreiche Serie schreiben. Aber ob eine Serie jetzt wirklich über lange Jahre erfolgreich ist und auch noch Jahre oder Jahrzehnte, nachdem sie das erste Mal ausgestrahlt worden ist. Das ist schon ein bisschen eine Glückssache auch, weil das halt eine Frage von Chemie der Schauspielerinnen und Schauspieler untereinander ist und halt eben einfach so viele Dinge, die sie dann, die du nicht schreiben kannst, sondern die sie einfach aus der Serie ergeben, aus dem wirklichen Dialogen zwischen den Leuten und aus den lustigen Sachen, die so passieren. Und das ist halt eine von den Serien, wo das einfach großartig ist. Also die Chemie zwischen den beiden ist ja fantastisch. Dann eben noch der Arthur dazu und auch alle Nebenrollen sind wirklich richtig cool besetzt. Ob das jetzt die Nachbarn sind oder eben seine Freund und so weiter. Also das ist eine super Serie. Also extrem lustig.
Ja, und sie haben es auch richtig cool so mit immer wieder kleinen Gastauftritten geschafft, die jetzt nicht zu überbordend ist, aber zum Beispiel, dass sie es einfach geschafft haben, dass da wirklich der Lou Ferrigno eigentlich mehrere Staffeln lang seinen Nachbarn spielt und dann immer wieder lustige Folgen gibt und so weiter. Und dann halt eine meiner Lieblingsfolgen ist ja die, wo der Spence dann zur Comic-Convention will und zuerst den Lou Ferrigno natürlich fragt, ob er mit ihm als Hulk verkleidet, ihm dann ewig lang überredet und dann, weil er ja in der U-Bahn in New York arbeitet, dann auf einmal wie heißt der alte Batman-Darsteller?
Michael Keaton?
Nein, der ganz, der aus der Serie.
Achso, Adam West, ja.
Ja, genau, dann kommt ja der Adam West und dann ist er ganz halt, und dann ist er ganz baff und dann überredet er den und dann.
Genau.
dann muss er einen von den beiden absagen und dann fahren sie irgendwie gemeinsam dorthin und dann schmeißen die zwei ihrem aus, sie lassen es am Straßenrand stehen und fahren gemeinsam zu kommen.
Das ist sehr cool. Na, ist wirklich geil. Das hat extrem sehenswerte Serie. Die gibt es aber streamingtechnisch, oder?
Amazon, glaube ich, hat sie streamingtechnisch, was ich weiß. Mhm. Und ja, aber ich habe sie auch als Blu-ray-Box. Und was ich sehr schräg einfach finde, ist, glaube ich, dass es keine Serie gibt, die öfters neu aufgelegt worden ist im Boxen als King of Queens. Du kannst so gefühlt jedes Jahr eine komplett neue Sammelbox, die irgendwie in irgendeinem anderen Scheißtrick verpackt ist, zulegen. Es gibt die Serie in einem Pizzakarton, in einem normalen Schuber, dann in einem Schuber, der ausschaut wie der Lieferwagen von ihrem. Wirklich gefühlt gibt es 100 verschiedene Varianten, immer das gleiche drinnen.
Ja.
Aber ja, ganz komisch.
Sehr geil. Ja, meine nächste Serie ist auch älter, hat dann vor kurzem, das ist schon wieder ein paar Jahre her, aber trotzdem den Versuch gegeben, sie neu aufzulegen, der dann allerdings ein bisschen an der Twitterei der Hauptdarstellerin gescheitert ist. Und jetzt einmal abgesehen davon, dass das alles, was da dann im Zuge dieser Neuauflage passiert ist und was sie so getwittert hat, was natürlich nicht geil war und in keiner Art und Weise super, habe ich sie zur damaligen Zeit extrem gern mögen und das war eine der lustigsten Serien meiner Kindheit, Roseanne nämlich. Mhm. Und lustig bei der ganzen Geschichte, streamt da niemand und wenn du da Roseanne gern neu kaufen möchtest, die Komplettbox, dann gibt es die um günstige, also die günstigste neue Box kostet 800 Euro. Wir reden von DVD.
Oh.
Und ja, zwischen 800 und 1000 Euro kriegst dann die Box. Weil es das einfach nirgends mehr gibt aufgrund dieses Skandals, haben sie es dann auch nicht neu aufgelegt und jetzt gibt es nur mehr ein paar. Und die verkaufen es natürlich extrem teuer. Kennst du Roseanne grundsätzlich?
Auch nie gesehen, also wirklich nichts davon gesehen.
Okay.
Ich habe sie ein bisschen, also das Gesicht vor Augen, aber ansonsten nein. Aber es ist eher so eine Comedy-Geschichte,
genau,
oder?
Genau, Roseanne ist so ein bisschen die moderne, oder ich sage jetzt einmal 80er-Jahr-Variante von Unsere kleine Farm eigentlich. nur auf lustig, weil es in Wirklichkeit geht um die Familie Connor, also Dan, Roseanne und die Kinder. Und die halt, ja, arm sind in Wirklichkeit, also jetzt sie nicht, was sie was leisten können und auch die Kinder jetzt nicht im übertriebenen Luxus leben und halt die Probleme einer Arbeiterfamilie in Illinois werden in dieser Serie thematisiert und extrem unterhaltsam, sehr, sehr lustig, großartiger Humor, den ich wirklich richtig, richtig gern mögen habe und auch noch immer gern mag, also ist auch eine Serie, die man sich durchaus anschauen kann und das war bis zur letzten Staffel wirklich, also war großartig. Und dann ist die letzte Staffel gekommen. Und ich muss deswegen bei der letzten Staffel anfangen, weil ein paar Kleinigkeiten davon einfach wesentlich sind, damit man das Ende dann noch schlimmer findet, als es eh schon ist. Keine Ahnung. Wichtig ist Folgendes. Also der Dan, der Mann von der Roseanne, John Goodman im Übrigen, der taucht auf einmal die ganze halbe Staffel von Roseanne, die letzte Staffel, nicht mehr auf. Einfach nicht da, und kommuniziert wird in der Serie, dass er halt bei seiner kranken Mutter in Kalifornien ist und sie um die kümmern muss. Das kennt man noch einigermaßen verkraften, wenn dann nicht in der Mitte der Staffel, also Folge 13, die Roseanne dem erstaunten Publikum und dem damals noch erstaunteren lieben Christian, der da vor dem Fernseher gesessen ist, mitgeteilt hätte, dass der Dan eine Affäre hat. So aus heiterem Himmel. Also zuerst hat es geheißen, er ist einfach nicht da, dann hat er plötzlich eine Affäre. Naja, wie auch immer. Und das vor allen Dingen deswegen so schräg, weil also in Wirklichkeit geht es all die Staffeln lang um genau dieses Beziehungsleben, um das, dass sie die zwei immer wieder zusammenraufen, dass egal was rundherum schief geht und passiert, die zwei einfach immer zusammenhalten. Und in keiner Welt jemals in irgendeiner Form sowas wie, ja sicher hat da deine Affäre oder die Roseanne oder sonst was, das auf das wäre keiner gekommen. Und ja, ist dann halt plötzlich von einer Folge auf die nächste so. Und dann ist es so, dass die eine Tochter mit ihrem Baby noch beim Dan und bei der Roseanne einziehen, alle sitzen um den Tisch herum, das ist dann schon die letzte Folge und reden halt über ihre Zukunftspläne. Und jetzt wird es richtig weird, dann fängt nämlich Folgendes an, dann hört man nur mehr die Stimme von der Roseanne in so einem Voice-Over und die erzählt dann halt, dass sie jetzt ein paar Sachen klarstellen muss. Und im Zuge dessen erfahren wir so quasi nebenbei, dass die ganze Serie nur auf ihrer Fantasie beruht. Sie ist in einem kleinen Büro gesessen im Keller und hat über ihr Leben geschrieben und alle Details, die ihr nicht gefallen haben, hat sie einfach geändert. Also nichts von dem, was wir gesehen haben, hat in irgendeiner Form so stattgefunden. Also zum Beispiel ist es so, sie hat eine Schwester, die Jackie, und sie hat eine Mutter, und ihre Mutter ist lesbisch, und in Wirklichkeit war aber die Jackie lesbisch, das hat ihr aber nicht so taugt, wie wenn sie ihre Mutter gewesen wäre, und deswegen hat sie es umgeschrieben. Ihre Töchter waren mit den jeweils anderen Partnern zusammen, weil sie gefunden hat, dass es besser passen hätte. In Wirklichkeit war es genau umgekehrt. Und der Dan, der ist übrigens an den Folgen von einem Herzinfarkt gestorben, und das mit Affäre, Trennung und ein Lottogewinn, den es dann in der Staffel auch noch gegeben hat, natürlich. Das ist nur passiert, damit sie die Geschehnisse hat verarbeiten können. Und in der letzten Szene der letzten Folge verlässt sie dann das Büro, geht durch diese alte Küche, in der quasi alles spürt. Also gibt es einen riesengroßen Esstisch, einen Kühlschrank und so weiter. Dort sitzen halt immer alle zusammen. Setzt sie zum Wohnzimmertisch auf die Couch und schaltet den Fernseher ein und Ende. Näher. Ich mag ja so Plot-Twists grundsätzlich gern. Gell? Also ich bin großer Freund von so Filmen, wo dann zwei, dreimal du glaubst, du hast jetzt voll durchschaut und am Ende ist es doch anders. Wenn du jetzt aber gefühlte 100 Staffeln lang so einen Eindruck von so einer Serienfamilie kriegst, im Sinne von, ja, und wurscht, was passiert und ob sie jetzt arbeitslos werden oder nicht, ob Probleme mit den Kindern oder nicht, schwanger oder nicht, die zwei halten halt immer zusammen und dann du so eine letzte Staffel präsentiert kriegst, wo du eh schon denkst, die ganze Staffel lang, Alter, was geht jetzt ab? Und dann, nur in der letzten Folge, die Roseanne sagt, Edge Badge, das war eigentlich alles nur totaler Spaß, das war überhaupt nichts von dem, was ihr gesehen habt, es war so, wie ihr es gesehen habt. Eigentlich war es alles ganz anders, sie erzählt eine Folge lang, wie es eigentlich gewesen wäre und dann ist Ende. Da kommt man sich, also das war komisch, muss ich sagen.
Ja, vor allem, ich verstehe den Grund einfach nicht.
Also
man hätte einfach dann eine normale Folge, dann mit, keine Ahnung, wir ziehen um, Tür zusperren, aus.
Ja, man hätte
ein besseres Ende gewesen als alles, was ihr bis jetzt gesehen habt. Das ist ein kompletter Schwachsinn gewesen.
Genau.
Und liebe Grüße.
Ja. Nein, es ist, also ich finde es auch sehr...
Und was hätten wir dann in dieser Neuauflage gesehen?
Ich habe die Neuauflage sogar angeschaut und ich kann mich, um ehrlich zu sein, also ich habe sie lustig gefunden und ich habe sie ja total gut gefunden, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sie das aufgelöst haben. Also ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie das funktioniert hat, dass die alle dort waren, wo sie gewesen sind. Keine Erinnerung mehr dran. Aber, also wie gesagt, war nicht schlecht und haben es ganz nett gemacht. Hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn sie es ja ein bisschen als vernünftiger herausgestellt hätte. War halt nicht so und deswegen halt nicht.
Aber
na, schräg auf jeden Fall.
Klingt jetzt nicht nach einem geilen Ende.
Na, und auch jetzt nicht das typische Serienende. Also wie gesagt, das war es jetzt auch keine Serie, wo dann wirklich... In mehr oder weniger einer Folge so das Ganze, was du jemals gesehen hast, völlig auf den Kopf gestellt wird. Da fordert mir jetzt nichts ein.
Vor allem, wenn sie es dann nur mit so einem Voice-Over-Ding gelöst haben, dann stellt sich für mich die Frage, okay, habt ihr einfach vergessen, dass das jetzt die letzte Staffel ist? Scheiße, wir brauchen ein Ende. Wir haben jetzt nichts dafür gedreht. Lass es einfach einmal in einem Voice-Over enden. Mhm. Nein,
ist nichts.
Ist gar nichts.
Nein, muss man sagen.
Mhm. Aha.
Mhm. Braucht man nicht.
Nein. Aber die Serie ist lustig, sagst du.
Die Serie ist super. Also wirklich, wirklich lustig und was die war halt.
Das ist so, wie kann ich es mir vorstellen, so Comedy aller Hammer bei der Hammer
mäßig, ja, oder? Ja, das ist ein sehr, sehr guter Vergleich eigentlich.
Okay.
Mhm. Ja. So eine Mischung aus Hör mal, wer da hämmert, eine schrecklich nette Familie, unsere kleine Farm, so ein bisschen ein Crossover, so ein bisschen Familienserie, aber jetzt nicht so Prince of Bel-Air eher abgehoben, sondern dann die Arbeiterklasse, nicht im schönen Haus und nicht mit den tollsten Sachen. Und die Serie spielt eigentlich so gut wie immer nur im Haus von den Connors. Also es gibt das Zimmer von den Kindern, es gibt die Küche, es gibt Schlafzimmer, Badezimmer und...
So ein klassisches Sitcom.
Ja, halt. Genau. Also wirklich der Klassiker.
Mhm. Ja, mal schauen, vielleicht erbarmt sich irgendein Streaming-Anbieter mal.
Ja, ich hoffe, also die erste Staffel kann ich da borgen, die habe ich.
Mhm. Und die anderen um 800?
Die anderen habe ich mir... Nein, ich habe mir gedacht, nein. Ja, nein,
okay.
Nein, mache ich nicht mit.
Verstehe, ne?
Nein. Also wenn, dann werde ich mir die letzte Folge kaufen.
Weil sie so gut war.
Weil sie so super ist.
Mhm.
Nein.
Okay.
Was hast du noch für uns?
Ja, der Grund, warum ich das Ganze angefangen habe, würde ich gerne machen. Monk.
Ah ja, Monk.
Mhm. War sehr cool eigentlich. Also hat mir grundsätzlich die ganze Serie sehr gut gefallen. Ich habe ja damals... Da war ich ja jugendlich halt, wie das Ganze gewesen ist, habe ich mir einmal die erste Staffel auf DVD noch gekauft, das weiß ich noch.
Ja.
Die habe ich ja durchgeschaut und das hat mir taugt und dann hat man halt immer wieder im Fernsehen was gesehen, aber ich habe es dann A, nicht mehr weiterkauft und B, dann im Fernsehen habe ich es dann einfach komplett verloren.
Mhm.
Und habe jetzt da wirklich die Gunst der Stunde von Amazon, nein, gar nicht von Amazon, sondern von auf Sky... ist dieser Peacock-Streaming-Sender dazugekommen. Also,
natürlich.
Ja, irgendein eigener Streaming-Sender, den Sky bei uns in Europa gefressen hat und deswegen auf Sky zur Verfügung war. Und der hat unter anderem Monk gehabt.
Ah.
Und das habe ich dann zum Anlass genommen, um mir das Ganze durchzuschauen. Und um was geht es in Monk? Im Grunde genommen geht es darum, dass er eigentlich den Mord seiner Frau aufklären möchte.
Genau.
Das ist der rote Faden, der sich durch die ganze Serie zieht. Immer wieder mit so ein paar Folgen, wo man so kleine Hinweise findet. Dann dieser Dale Biederbeck, dieser 350-Kilo-Mann.
Geil.
Wo ich schon gefunden habe, dass es dann im späteren Verlauf der Serie den Schauspieler austauscht haben.
Mhm.
Aber war sehr cool. Und da war immer so, ja, ob der das Ganze inszeniert hat, die Autobombe, die Trudy erwischt hat oder nicht und hin und her. Und eigentlich bis zum Schluss, muss man ja sagen, mal ja gar nicht das war's, um was es dann wirklich geht. Und das hätte ich mir unterm Strich ein bisschen cooler vorgestellt, wenn man dann, dann war es doch der. Weißt du, wenn man so, wenn es dann wirklich wer gewesen wäre, den man so die ganze Serie immer in Verdacht gehabt hätte. Mhm. So war es halt nicht. Es war dann so, dass es ein ehemaliger Universitätsprofessor seiner Frau, der dann Jahre später zum Richter ernannt worden ist, der hat vor der Ehe mit dem Monk mit ihr eine Affäre gehabt und daraus ist ein Baby entstanden, das angeblich bei der Geburt gestorben ist und der Richter hat die Hebamme und die Trudy umbringen lassen, damit das nicht rauskommt und er halt da seinen Richter Spaß da machen kann und halt ja Karriere durchbringt. Finde ich ehrlich gesagt ein richtig dummes Motiv, aber gut. Und die Doppelfolge, also das Finale der Serie, habe ich sehr spannend gefunden, weil da trifft der Richter wieder auf den Monk und es kauft sich dann quasi einen Auftragskiller, der den Monk vergiftet. Und das ist recht spannend gewesen, wirklich die ganze Zeit, weil man wirklich nicht gewusst hat, weil es hat schon sehr blöd für den Monk ausgeschaut. Nur der Monk klärt dann das Ganze Gott sei Dank auf, kommt drauf, dass es der Richter war und stellt ihn dann auch. Nur der Richter entzieht sich der Verhaftung und macht Selbstmord. Dann könnte man meinen, dass es zu Ende ist, aber sie kommen noch drauf, dass das Baby damals nicht gestorben ist und der Monk halt dann eben seine Tochter zum ersten Mal sieht und mit der er dann die ganze Zeit verbringt. Und das muss ich sagen, es war richtig ein schönes Ende, muss ich sagen. Es hat mich sehr beruhigt. Mir hat generell sein Zustand, dass halt diese ganzen Ticks und dieses ganze Lebensgeschichte von ihm halt eben aufgrund der Tatsache, dass seine Frau umgebracht worden ist und er halt als einziger den Fall nicht lösen hat können. Das hat mich immer schon sehr berührt, muss ich sagen. Ich finde, der Tony Shalhoub macht das ganz genial, diese Serie als Monk. Unglaublich guter Schauspieler, den mag ich grundsätzlich sehr gern, aber in der brilliert er für mich am meisten.
Finde ich
Und auch durch seine ganze scheldenhafte, Gaga-mäßige Sache, wie er halt an alles herangeht und auch wenn es die zwischendurch nervt. Unterm Strich muss man sagen, ist halt immer diese Emotion dabei, die mag ich sehr gern und das kommt zum Schluss halt einfach extrem wieder um, wenn er dann zum ersten Mal seine Tochter sieht und du verstehst ihn einfach. Du verstehst einfach, warum er dann so ist, wie er ist und ja, es ist wirklich ein schönes Ende, muss man sagen. Und ja, die anderen Hauptpersonen, also die Natalie bleibt ja bei ihm.
Ja.
Der Stottlemyre heiratet dann auch seine dritte Freundin quasi wieder.
Im Übrigen Stottlemyre natürlich, also der Schauspieler vom Stottlemyre, Schweigen der Lämmer, der Bösewicht.
Ja, genau. Und der Randy, das habe ich auch sehr cool gefunden, dass der Randy mit der Sharona zusammenkommt.
Randy Tischer Project.
Du, aber, das habe ich sehr cool.
Wo wir gerade davon reden, Team Natalie oder Team Sharona?
Ah, sehr schwierig, aber ich glaube Natalie unterm Strich.
Ja. Ich meine, ich mag beide.
Sind beide
wirklich aber cool, aber am Ende
man
des
muss
Tages
halt sagen, es ist auch ein bisschen unfair, weil die Natalie gefühlt achtmal so lang dabei war wie die Sharona. Ja.
Aber auch da ist cool, dass sie am Ende wieder kommt, die Sharona und so weiter. Und Was ist denn deine Lieblingsfolge, Monk, so das du noch im Kopf hast?
Meine Lieblingsfolge, Monk. Ich habe sehr cool gefunden, die Folge, wo er Geschworener ist. Und die ganze Zeit die Leute narrisch macht. Und er ist der Einzige, der immer das Gegenteil sagt, so von dem, was die anderen wollen. Und dann nebenbei draußen auch noch einen Mord aufklärt, weil er beim Fenster ausgeschaut
hat.
Genau. Es gibt ein paar ganz coole Folgen. Wo er dann flüchten muss, die habe ich auch ganz cool gefunden, wo er denjenigen, glaube ich, der die Bombe gelegt hat, dann irgendwie stellt und angeblich der schießt, aber dann bei was der Polizist, der hinter ihm gestanden ist und so weiter, und wo er dann flüchten muss und er dann irgendwo in Mexiko oder so bei einem Auto-Wash-Service arbeitet
mega.
Und der Javi dauert auszuckt, weil das so lang
ja, mega,
das scheiß Auto putzt.
Ja. Es ist so, weil sie dieses Thema, also seine Ticks einfach wirklich so genial durchzogen haben über die ganze Serie, ja. ohne dass es jetzt so, dass man sich denkt, ja, wir wissen es schon, danke, super, sondern es ist so extrem gut in die Handlung integriert und das in jeder Folge wieder. Also ich mag zum Beispiel total gern die eine Folge, wo er diesen Mord in Mexiko da aufklären muss, wo der aus dem Flugzeug fliegt und dann die Todesursache bei Ertrinken ist.
Ah ja.
Die finde ich cool. Ich mag die Folge total gern, wo er glaubt, dass er die Trudy gesehen hat.
Ja, die ist ja cool, ja.
Die ist auch sehr cool. Also es gibt ja ganz viele. Und was ich bei Serien so extrem gern mag, und das ist bei Monk einfach auch so cool, ich mag es total gern, wenn es dann so Weihnachtsfolgen gibt und so speziellere Dinge. Und ich meine, es ist ja auch lustig, wie er dann mit seinem Vater im LKW durch die Gegend fährt und am Ende ein Vorradl geschenkt kriegt und dann doch Fahrrad fahren lernt. Oder sein Bruder, der Gebrauchsanleitungen schreibt und daheim alle Zeitungen gesammelt hat und alle warten, bis der Vater cool heimkommt.
Übrigens, also. Wie heißt der da?
Ambrose heißt der Bruder, aber wie der Schauspieler heißt, fällt mir nicht ein.
Ja.
Eh total bekannter.
Ja, von Big Lebowski.
Ja, das fällt mir nicht ein.
Und der lustige Wort, Lebowski, das werde ich jetzt noch schnell herausfinden.
Ja, tu das.
Und zwar der John Turturro.
Ja, genau, John Turturro, genau.
Er ist ein sehr bekannter Schauspieler und ein guter Schauspieler, den mag ich sehr gerne. Und es hat mich sehr gefreut, dass er den Bruder spielt. Der kommt eh, glaube ich, zwei, dreimal vor.
Ja,
in der
kommt öfter vor, ja.
War sehr cool.
Nein, ist wirklich, also das ist eine meiner Lieblingsserien, muss ich sagen.
Ja, Monk ist wirklich, also ich habe es, wie gesagt, damals als Jugendlicher gut gefunden, aber ich habe es jetzt wirklich einmal durchgeschaut und finde es auch sehr gut.
Es gehört halt zu den Serien, die man jetzt tatsächlich kaum, also wenn man nicht die DVDs hat, dann kennt man die jetzt kaum, weil gestreamt wird sie, wie gesagt, kostenlos, also jetzt bei Sky, aber ansonsten das bei den bekannteren eigentlich nicht. Und ja, was die Bekanntheit einer Serie ist dann halt schon ein bisschen davon abhängig, ob du bei Netflix oder Amazon Prime mit drinnen bist oder halt auch nicht. Und ja.
Schaut drum und deswegen hoffe ich ja noch irgendwann einmal, dass irgendeiner sich erbarmt, außer RTL Plus oder wie die Kacke heißt, und dann irgendein anderer mal CSI zeigt, weil die DDA ganz gern wirklich von vorne mal schauen. Mhm. Weil da sind sehr coole Folgen dabei, also bei der Originalen, so jetzt einmal, bei der Las Vegas. Mhm.
Die haben im Übrigen auch Dexter. Die habe ich letztes Mal gesehen.
Bei Dexter haben wir aber mehrere, also Netflix
hat
Dexter und so weiter.
Da habe ich es geschaut, ja.
Und meine Lieblingsfolge von CSI, und nur ganz kurz zum den Ausflug.
War es CSI Miami, oder?
Nein, das ist
Las Vegas,
das Originale. Da hat es eine Doppelfolge gegeben, die der Quentin Tarantino gemacht hat.
Ah, cool. Habe ich nicht gewusst.
Die ist richtig, richtig, richtig spannend.
Geil. Das ist cool. Ja, ich habe dann noch eine Serie, die wahrscheinlich dann wohl jeder kennt. Das wäre Dr. House. Mhm. Und die endet, würde ich sagen, passend, aber schauen wir mal. Die letzte Staffel fängt damit an, dass der Dr. House im Gefängnis sitzt, weil er aus dem vorigen Staffelfinale das Auto von seiner Ex-Freundin und Chefin, also der Cuddy, zu Schrott gefahren hat. Dann kommt er aber wieder frei. Und weil der Foreman, also der ist ja dann Direktor vom Krankenhaus, einer seiner ehemaligen Ärzte, sagt, sie brauchen ihn unbedingt und dringend und das kann halt keiner so gut wie er. Und dann kriegt er halt seinen Job im Princeton Plainsboro Hospital wieder. Und dann passiert halt was so das Schlimmste ist, wo man jetzt sagen müsste, dass dem Haus passieren kann, gar nichts ihrem Server, sondern sein bester Freund, der Wilson, der Onkologe ist, also Arzt spezialisiert auf Krebs und der erkrankt eben oder stellt sich heraus, dass er Krebs hat und zwar einen Tumor, der im fortgeschrittenen Stadium ist und unheilbar. Und da bricht natürlich die Welt vom guten Dr. House zusammen. Vor allem, wie ihm der Wilson dann entsprechend erzählt, dass er überhaupt keinen Bock drauf hat, das behandeln zu lassen und sich das Ganze anzutun, sondern einfach die restlichen 5 Monate seines Lebens voll auskosten möchte. Und als ob das nicht eh schon schlimm genug wäre für einen Dr. House, ist es dann auch so, dass er sich plötzlich damit konfrontiert sieht, dass seine Bewährung aufgehoben wird und er 6 Monate lang ins Gefängnis muss. Das bedeutet, also er muss 6 Monate ins Gefängnis, der Wilson hat noch 5 Monate zu leben. Wenn man mal kurz nachrechnet, würde er erst nach Wilsons Tod entlassen werden, was natürlich furchtbar und schrecklich wäre. Und in der letzten Folge sieht man Dr. House, wie er seine letzten Stunden in Freiheit in seinem Haus verbringt. Er behandelt nur einen Drogenabhängigen und konsumiert mit dem zusammen Heroin. Und dann, als er wieder aufwacht aus diesem Drogenrausch, findet er sich in einem heruntergekommenen Haus eben wieder, das in Flammen steht. Er hat so Halluzinationen und kämpft halt mit sich selber, ob er jetzt Selbstmord begehen soll oder nicht. Dann gibt es einen Umschnitt und man sieht, wie der Dr. Foreman und der Wilson eben das brennende Haus erreichen und den Dr. House einfach nicht mehr retten können. Und anhand seiner zahnärztlichen Unterlagen wird dann die Leiche als Dr. House identifiziert. Dann kommt es zur Beerdigung und Trauerfeier und der Wilson macht sie bereit, die Trauerrede zu halten und geht halt vorn auf die Bühne quasi, ist ans Podest und macht sie bereit, dass er eben die Rede, die er vorbereitet, dann häutet und plötzlich bimmelt sein Handy und er kriegt eine SMS. Und zwar eine SMS vom Dr. House, der seinen Tod nur vorgetäuscht hat, damit er der Gefängnisstrafe entgehen kann und die letzten Monate zusammen mit Wilson verbringen kann. Und in der letzten Szene der Serie fahren der Wilson und der Dr. House auf Motorrädern in den Sonnenuntergang.
Ja, ein bisschen typisch Dr. House, ein bisschen dieses Extreme.
Ja. Aber es passt zur Serie, finde ich.
Es passt zur Serie, es passt auch zum Charakter, finde ich.
Ja.
Und ist ja grundsätzlich nett, aber ja, ich habe das Ende jetzt nicht mit dem Kopf, aber ich glaube, der Wilson war dann doch schon ein bisschen angefressen auf ihn.
Ja, naja. Natürlich, ja gut. Naja, also.
Aber ja.
Was aber die ganze Serie über eigentlich war.
Muss
man sagen. Total cool, also wenn es jetzt so um Serienpaare unter Anführungsstrichen geht, die einfach gut zusammenpassen und wo es einfach wichtig für die Serie ist, dass die zwei gibt, das ist bei denen ja auch so. Das lebt ja von dieser Freundschaft, die in Wirklichkeit ja sehr einseitig ist, weil der House es halt nicht einfach anders hinkriegt. Obwohl er natürlich auch extrem am Wilson hängt. Aber es ist halt, ich finde den Charakter vom Dr. House extrem geil ausgearbeitet in der Serie. Ich finde, dass ihn einfach kein anderer besser darstellen kennt. Das muss man schon sagen. Weil das wirklich auch schauspielerisch extrem gut ist und extrem super passt und so weiter. Ich finde, dass sie insgesamt die Serie cool besetzt haben. Ich persönlich bin ja großer Cuddy-Fan.
Optisch jetzt? Oder?
Ja, optisch auch, aber vor allem auch inhaltlich, muss ich sagen. Also ich finde die Rolle super. Und eine sehr, sehr geile Serie, die auch sehr wenige Tiefen hat, sage ich jetzt einmal. Also es gibt natürlich die eine oder andere Folge, wie immer, wo du denkst, Alter, ja genau, das haben wir jetzt wieder gebraucht. Und was ich dann einfach nie so geil finde, ist, wenn es dann, da kannst du ja auf YouTube diese ganzen Ärzte reagieren auf Dr. House und Anwälte reagieren auf The Good Wife oder The Good Fight oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, ja eh, aber also es hat ja niemand gesagt, dass das in der Serie der Realität entspricht. Gell? Also ich glaube, jeder, der sich die Serie anschaut, weiß, dass nirgends bei uns im Krankenhaus ein Dr. House sitzt, der mit den abartigsten Theorien ohne Untersuchungen alles besser weiß als jeder andere, der den Patienten oder die Patientin tagelang untersucht hat. Also das darf man als gegeben voraussetzen, finde ich, dass die Leute das wissen. Und deswegen finde ich das jetzt nicht weiter dramatisch, dass das natürlich alles überzeichnet und übertrieben ist. Aber also, was wüssten auch machen, eine Serie, in der es nichts übertreibst, ist halt eher langweilig.
Ja.
Na, wenn du mir jetzt erzählst, dass es auch keine Vampire und so weiter gibt, also dass das in Supernatural auch nicht stimmt.
Na, das stimmt schon.
Okay, ja, passt.
Das hat schon alles gegeben.
Okay, na, passt.
Na, es ist ja Unterhaltungsgeschichte, genau. Und wie jeder Film dürfen wir diese Serien überspitzt sein. Ich habe Dr. House auch sehr cool gefunden immer. Ja. Mir hat nur die Zeit, ich glaube, das ist eher gegen Ende, wo er eben das erfährt mit dem Wilson und so weiter, da hat er dann sehr viele Down-Phasen und wieder Drogen und so.
Es ist sehr Depri dann, also noch mehr als sonst schon.
Ja, und das hat mir dann nicht mehr so taugt, aber grundsätzlich, ne, die ganze Serie ist eigentlich ziemlich gut.
Ich mag es auch gerne.
Und hat aber auch gepasst, dass sie nicht so exzessiv lang gelaufen ist. Wie viele Staffeln sind es?
Sechs, sieben? Sechs oder sieben, ja. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie viele sind, aber...
Ist in Ordnung. Also das passt. Ich hätte jetzt nicht noch vier
brauchen. Nein, weißt du, also irgendwann ist eine Geschichte zum einen fertig erzählt und irgendwann, das muss man auch sagen, auch so wie bei Monk und so weiter, irgendwann ist ein Charakter einfach fertig. Da ist es rund und da kann man sagen, so jetzt haben wir alle Aspekte und alle Seiten gezeigt. Das Ganze hat einen Anfang und das Ganze hat ein Ende. Das mag ich sehr gern. Das ist ja beispielsweise bei Mord ist die Hobby zum Beispiel nicht so. Das ist eine Serie, die quasi damit endet, dass es eine letzte Folge gibt, eine ganz normale letzte Folge ist. In irgendeinem Radiosender klären sie irgendeinen Mord auf, danke vielmals. Da hat es dann noch den einen oder anderen Film, also Serien, Folge in Spielfilmlänge danach geben und so weiter. Alles total großartig. Aber also ich mag das ganz gern, wenn das so schön knackig ist. Es muss nicht zu kurz sein, also ich mag es auch nicht, wenn es nach zwei, drei Staffeln aus ist. Aber es darf ruhig zu Ende erzählt werden, die ganze Geschichte. Aber man muss es nicht künstlich in die Länge ziehen. Also so dieses, und jetzt haben wir noch eine Staffel und da explodiert noch mehr und da passiert noch einmal das und das und das und das. Das ist zum Beispiel ein Problem, wenn wir gerade kurze Selbsthilfegruppe machen können, dass ich mit Prison Break ein bisschen habe. So geil ich Prison Break finde, und die erste Staffel von Prison Break ist mega. Ich mag die Schauspieler, ich finde die Geschichte genial. Aber es ist halt dann... Naja, so, jetzt ist er ausgebrochen. Lass ihn uns in ein anderes Gefängnis sperren. Lassen wir ihn dort wieder ausbrechen. Sperren wir ihn noch in 17 Gefängnisse. Lassen ihn noch 100 Mal ausbrechen. Also, was
bei der dritten Staffel hat es wenigstens passt, dass es dann so ein abgefucktes Gefängnis war. Genau. Also mal zumindest optisch auch ein Szenenwechsel war.
Aber
ja, also, und dann, ich glaube, vier. Dann gibt es ja, glaube ich, sogar nachher dann noch eine fünfte Staffel.
Ich habe nicht mehr gesehen. Also die dritte noch gesehen und dann hat es gereicht.
Ich glaube, ja, ich habe auch nach der dritten wieder ausgeschrieben. Also, ein Film hat sie, glaube ich, auch angegeben oder wollten sie mal machen, keine Ahnung.
Ja, glaube ich, hat es. Nein, doch, hat es gegeben sogar, glaube ich.
Hat schon gegeben.
Ja,
ja. Nein, das ist nicht so, nicht so meins. Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt leider das Problem, dass ich nicht weiß, was ich als nächstes nach Monk anschauen soll. Weil ich grundsätzlich so Dinge mag, die, also so Krimiserien im besten Fall, die, wenn ich einschlafe, nicht so das Drama ist, dass ich einschlafe.
Naja.
Also die jetzt so einen roten Faden hat, aber ja, wohl wenn ich ein, zwei Folgen verpasse, naja, dass es weiter schlimm ist und ihn nicht zurückspulen muss.
Das ist wirklich schwierig. Also ich mag solche Serien auch am liebsten, also so Krimiserien.
Ich habe schon so viel gesehen, also Bones und,
aber
und
Bones ist auch geil. Bones ist auch super ist übrigens. Cool.
Ja. Criminal Minds ist geil.
Elementary ist geil. Ist
so lang. Ja.
Mag ich sehr gern. The Mentalist, großartige Serie.
Ja, alles gesehen. Ja, ist schwierig.
Aber ja, ist wirklich schwierig, ja.
Und vielleicht kommt hier irgendwann was, oder ich stürze mich wirklich auf Psych, so wie du gesagt hast.
Also ich muss sagen, die ist wirklich, die ist, also man muss sie an die Art und Weise, wie die Serie gemacht ist, gewinnen. Und ich muss sagen, was mir ist Folgendes passiert. Ich habe mir damals die Monk-Staffeln alle gekauft und bei einer dieser Monk-Staffeln war, weil es halt von den gleichen, von der gleichen Filmfirma oder von den gleichen Produzenten ist, war so eine DVD dabei mit zwei Psych-Folgen. Und die zwei Psych-Folgen habe ich mir angeschaut und habe mir gedacht, alter Schwede, was für eine Scheiße, das braucht echt niemand. Und ich weiß jetzt ganz genau, warum das da mit drinnen ist, weil es sonst eh nicht loswerden. Und dann hat die Leonie irgendwann einmal angefangen, also auf Super RTL, glaube ich, war Psych, so die eine oder andere Folge, hat das einmal angeschaut und dann war eine dabei, die ihr gut gefallen hat. Die habe ich mir dann auch angeschaut und habe mir gedacht, ja, ist ja wurscht, wir kaufen jetzt einmal die erste Staffel. Und dann bin ich wöchentlich zum Mediamarkt gelaufen, die nächste Staffel, die nächste und die nächste kaufen. War aber so, dass, wie wir das geschaut haben, noch die letzten zwei noch nicht heraus waren und wir dann wirklich warten haben müssen, bis die blöde Staffel rauskommt. Okay. Und super geil. Und es ist die Serie mit den geilsten Intros, weil wenn es um irgendein Kung-Fu-Thema geht, ist die Titelmusik auf Chinesisch gesungen und wenn es um ein Weihnachtsthema geht, ist sie weihnachtsmäßig eingesungen.
Und ja, wenn du das gerade sagst, da fällt mir gerade die Monk-Folge ein, wo der Snoop Dogg mit dabei
mega.
Ist. Da ist ja auch das Intro dann gerappt von ihr und das ist richtig geil.
Unglaublich. Richtig cool. Vor allem wie der Monk dann sie dieser Sprache anpassen versucht, ist ja, ist ja Weltklasse. Killer, Natalie, Killer. richtig geil.
Ja, vielleicht hat mir einfach nur dieses die überlange Pilotfolge, die ja eineinhalb Stunden lang dauert. Vielleicht hat mit denen
nur es wird von Staffel zu Staffel besser. Ja. Und es ist wirklich, es ist super, super unterhaltsam, großartig lustig und also ich habe es extrem gut gefunden.
Ja, weil das hat dieser tolle Peacock-Sender auch.
Echt wahr?
Ja.
Was mir halt ein bisschen anzipft ist, dass in der Zwischenzeit einfach jetzt dann noch mehr alles bei Sky landet. Ich will irgendwann einmal diesen Manager, in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon sein Enkel, den möchte ich gerne mal treffen, weil ich ihnen gern sagen möchte, weil ich großen Respekt vor ihnen habe, weil, also die haben in ihrem Leben wirklich alles richtig gemacht, beruflich zumindest, weil die haben, glaube ich, auf die nächsten 500 Jahre im deutschsprachigen Raum alles, was in irgendeiner Form nicht gerade zufällig Apple oder Netflix ist, haben sie sich wirklich, oder Disney, haben sie sich wirklich, wirklich geschnappt und gesagt, so, die Rechte sind bei uns, danke vielmals, alle anderen kennen uns einmal gern haben. Ja. Es ist alles, es ist egal, was es ist, sobald es aus Amerika nach Europa kommt, außer es ist ein eigener Konzern, ist es wohl bei Sky.
Ja. Voll, ja.
Ich würde Sky deswegen so gern schauen, weil ich mir der Name der Rose-Serie gern anschauen würde. Ein Film, den es übrigens auch nirgends im Stream und auch nicht als Download zum Kaufen gibt.
Okay. Ja, dann warten wir wieder bei dem Thema. Aber ja. Danke, lieber Christian, es war eine sehr tolle Folge.
Ja, ich sag danke, weil die Idee von der Folge war ja von dir.
Ja. Ich glaube, das war ganz lustig.
Ich nehme mal an, du wirst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht verraten, was ich kriege, weil ich die letzte Oscar-Geschichte gewonnen habe, aber ich werde jetzt einfach die Musik spielen und dann kommst du nicht in die Verlegenheit, das erklären zu müssen.
Dass ich das Vollgas vergessen habe. Und ja, und dann komme ich auch nicht in die Verlegenheit, jetzt noch die Spoiler von Doctor Strange auszuplaudern. Wir hören uns.
Ciao.